Happy Shooting, Folge 424. 6 Pixel sind genug.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Heißen die eigentlich Jimdo oder Jimdo?
Do.
Ich glaube, in der Fernsehwerbung sagen sie Du.
Ich glaube, die haben einfach nicht genug Geld für einen Sprecher ausgegeben.
Das könnte natürlich auch sein.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, weißt du, wenn du so billige Leute einkaufst, dann Huppi Shooting.
Huppi.
Huppi Shooting.
Happy Shooting. Ja, so schaut's jedenfalls aus. Hier ist der Podcast. Rund um das Thema Fotografie.
Blöder Anfang. Das ist ein bescheuerter Anfang.
Hier wird fotografiert. Ja, das ist der Podcast rund um die Fotografie mit dem Chris. Hallo Chris.
Hallo Boris.
Ja, ich bin der Boris. Hallo Chris. Chris, was haben wir denn heute für Themen vorbereitet?
Ja, lass uns ganz schnell, weil es wird ja wieder eine kurze Sendung.
Wir werden ja auch ständig verwechselt.
Stimmt.
Übrigens immer noch.
Du, solange du meine Rechnungen kriegst, ist das
immer noch. Ja, ich schicke die immer weiter an dich dann.
Ja. Es gibt einen Kickstarter. Einen neuen Kickstarter. Zum Thema Hunde fotografieren.
Und es gibt ein 5 Jahre Sonnen-Timelapse.
Und ein Interview zum Thema Kameras an Raumsonden.
Es gibt Gründe.
Gründe? Gründe. Ach so. Und es gibt Farbe in Haiti.
Es gibt Schweiz. Nein, es gibt einen Fernsehkanal, der Kameraleute entlässt.
Mhm, und sie ersetzt. Chip redet über die Ausbeute an Fotos.
Und das Wasser auf dem Mars ist pixelig?
Nicht ganz, aber es hat was mit Pixeln zu tun. Es gibt Workshop-Verrisse im Netz.
Und es gibt blutende Monde.
Aha, und diese Sendung ist nicht sicher vor einem kurzen Selfie-Stick-Ausflug. Aber wir fangen an mit Geräuschen und so weiter. Jetzt haben wir nicht lang genug geredet, es läuft die doofe Musik noch.
Da läuft noch die, so doof ist die eigentlich gar nicht, aber ich kann sie trotzdem mal ausfaden hier so. Zack, ist die weg. Auf den letzten Pixeln faded ist nicht mehr so butterweich, aber kann ich auch nicht ändern. Das Geräuschrätsel kommt jedenfalls diesmal vom Uwe und, oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob es laut genug ist. Doch, es müsste man hören können und zwar dies hier.
Was? Wie bitte? Das ist nicht wahr, oder?
Also das verrät eine ganze Menge, finde ich.
Also vor meinem inneren Auge fuhr da gerade so ein kleiner Roboter auf dem Tisch rum und hat immer wieder Bilder gemacht. So klick, klick.
Kalt.
Kalt,
ja, schade. Höchstens lauwarm.
So ein Spielzeugroboter mit einer Kamera im Kopf.
Das ist eigentlich auch eine schöne Idee.
So ein Teil, was nicht vom Tisch runterfällt, weil es irgendeinen Sensor hat und dann...
Ah, und die immer wieder umdreht, wenn es am Rand ist.
Genau.
Ja, so ein Auto hatte ich mal.
Und da wieder ein Bild macht. Klick. Nicht. Ne?
Nee, sowas ist es nicht. Lass dich überraschen.
Gut, apropos überraschen. Wir lassen uns überraschen durch eure Fragen. Die dürft ihr zum Beispiel auf Twitter oder up.net mit dem Hashtag HSFrage reinwerfen oder in Google Plus in den entsprechenden Thread als Kommentar hinten dran hängen und den findet ihr am einfachsten auf happyshooting.de/community. Da bounzt es euch direkt rüber zu Google Plus und bei Boris Ninke Foto auf facebook.com. Gibt's auch nochmal was?
Ninke Foto.
Mhm, genau da. Gibt's auch nochmal einen. Du findest den so toll, oder?
Ich finde den riesig.
Jedes Mal, wenn ich traue mich schon fast nicht mehr zu sagen. Boris hat immer schon den Finger so am Knopf. So.
Wieso, was wolltest du nicht sagen?
Ja, Boris Ninke Foto.
Ach so, nee.
Weil du dann sofort auf den Knopf drückst.
Ich dachte, du wolltest mit facebook.com anfangen, weil ich dann sage.
Ja.
Du, warte mal, bis ich noch so ein Jingle von irgendjemand geschickt bekomme mit Chris Marquardt Photography.
Ja, das muss jetzt auch mal kommen, Leute.
Und dann
schick mal dem Chris was, der
liefern wir uns hier eine Schlacht.
Der hat mir das ganze Wochenende die Ohren voll geheult, dass ihm ja keiner einen Jingle macht.
Hab ich nicht. Als Lüge, das hab ich nicht. Das ist auf infame Behauptungen hier. Wir haben einen Workshop gehalten am Wochenende.
Ach, das war es. Ja, ja, okay, war so ähnlich. Ja,
Villa-Workshop. Erinnerst dich schon nicht mehr.
Ja, war super. Ja. Kommen wir aber noch zu.
Ja, der Jürgen hat einen Fotofakt. Mehrere Fotofakten geschickt für die 424. Lies doch mal vor, während
ich
hier...
wie ich sage, 424. Willst du wieder die Links einsammeln gehen?
Ich gehe schon mal Links einsammeln. Du kannst währenddessen einfach schon mal das Beste tun, was du kannst, um das dann vorzulesen.
Ich reihe die Buchstaben aneinander und versuche phonetisch damit einigermaßen verständlich rüberzukommen. Hi Chris, hallo Boris. Wenn man uns Faktenbesuchern mal etwas Zeit lassen würde, könnte man auch die entsprechenden Fakten zur Nummer finden. Die 422 war ja schon vorbereitet. Ich rufe wirklich mal die Fotopodcast-Polizei, wenn weiterhin Doppelfolgen, Workshop-Aufnahmen und Live-Aufnahmen ohne Hinweise übersprungen werden. Hehe, das geht doch nicht.
Tja, ja. Ich fühle mich schlecht.
Ja, ich hab auch so ein Stechen schon im Kopf. Aber ihr könnt es gut machen mit einem kurzen Gruß an die Faktengemeinde, insbesondere an den Dieter aus Wien. Ja, an dieser Stelle einfach mal einen dicken Gruß an den Dieter aus Wien, ne?
Ja, ich auch.
Und
ja,
an die sonstige Fotofaktengemeinde. Das ist nämlich der Jürgen gewesen aus Reutlingen, der sich hier gemeldet hat.
Reutlinger.
Sehr schön. Und dann schickt er hier die Fotofakten zur 424, nämlich einen Canon 424 B001. Das ist eine Canon-Drucker-Stromversorgung, also ein Netzteil.
Das ist aber jetzt aber sehr weit aus dem ne, hergeholt und so.
Naja, du brauchst so einen Drucker, um die Fotos. Na, ist auch egal. Dann hat er hier eine Rollei Kompaktline 424 Digitalkamera. Die hat 14 Megapixel, einen vierfach optischen Zoom. Ein 6,9 cm oder wie man es vielleicht kennt, 2,7 Zoll TFT-Display, 720p HD-Videofunktion und ist schwarz. Dann gibt es Riva Kameratasche, Hartschale blau für Rollei, Kompaktline 424 Schutzhülle Case.
Oh, Moment.
Also da
Moment.
Kann man sie dann einpacken.
Moment, du kannst doch nicht die 424, das ist der Name der Kamera, und dann nochmal das Case dafür, für die Kamera mit dem gleichen Namen und deshalb das als. Oh, das ist aber. Das ist aber weit, also.
Ja, vielleicht ein bisschen besser die Flächen. Haaren. Die Flächenkamera, die Eco 424 MVG E67.
Das ist wenigstens eine Kamera.
Ne? Und der Link ist noch länger als der Name. Und dann gibt es hier noch ein Sirui P424 Einbeinstativ aus Carbon, 1,71 hoch, 0,7 Kilo schwer, mit 15 Kilo belastbar, mit Tasche und Gürtelclip. Und einen Blitz hat er noch, den Blitz Alphotron 424CS. Auch sehr schön.
Ist alles nicht wahr.
Super. Das Alphotron. Wo man das alles so herfindet, ist ja echt der Hammer. Also danke, das Jürgen.
Alphotron. Lass uns von was Angenehmerem reden.
Von Selfie-Sticks zum Beispiel.
Eigentlich nicht wirklich jetzt irgendwie was ganz Großes, außer dass Gregor uns was geschickt hat. Und zwar schreibt er, hallo ihr zwei, ich liege ein paar Folgen hinten dran und weiß daher nicht, ob das Thema Deppenzepter noch aktuell ist. Im Urlaub habe ich Folgendes entdeckt und sofort an euch gedacht. Gesehen bei Japan Railways in Osaka. Grüße aus Japan, Gregor. Mhm. Er hat uns ein Foto geschickt, das packst du sicher gerne in die Shownotes.
Das packe ich dann dazu, jawohl.
Und erklär mal.
Ja, das ist so ein Warnschild, ne, mit so stilisierten Strichmännchen da drauf. Und da sind irgendwie zwei Strichmännchen drauf, die machen da gerade Fotos, auch von sich selbst. Also es ist so Selfie-Pose. Und in der Mitte ist einer mit so einem Selfie-Stick, da ist dann so ein durchgestrichen Symbol drauf. Also das ist dann dort verboten. Und darunter sind so ein paar Beispiele, was dann alles passieren kann. Unter anderem, wenn du damit dann in die elektrische Oberleitung gerätst, wirst du halt gegrillt. und solche Geschichten. Mhm. Ja, schaut mal auf happyshooting.de hier zur Folge 424. Da könnt ihr euch das dann mal angucken.
Also Selfie-Stick ist quasi ab jetzt auch offiziell als Grillzubehör zugelassen.
Als Selbstgrill, ist ein Selfie-Grill.
Selfie-Grillzubehör.
Ja. Wusstest du denn, dass mehr Leute 2015 ums Leben gekommen sind durch Selfie oder durch Selfies als solches als durch Haie?
Das wundert mich nicht. Ich meine, wer so blöd ist, in irgendeinem Nationalpark mit irgendwelchen Grizzlybären Selfies zu machen, der hat's auch nicht anders verdient. Naja, ich übrigens auch Selfies, ne? Ich habe gerade ein Interview gemacht mit Bernd Sieker, der Pilot, für Tips from the Top Floor. Und da ging es um das Thema Fotografieren aus kleinen fliegenden Kisten, so
jetzt Privatflugzeuge. Nochmal, also Fotografieren aus dem Flieger.
Genau, und da hat er auch erzählt, dass es also durchaus auch so die Fraktion der besonders Seglerpiloten gibt, die dann aus so einem kleinen Fenster, da kann man so ein Fensterchen aufmachen, dann stecken die da so einen Selfie-Stick raus und machen dann quasi von sich und dem Flieger während des Fluges ein Selfie, so von draußen. Mhm. Muss aber echt gut festhalten, glaube ich. Sonst ist die Kamera
mit seinem Ding weg.
Und ich meine dann, ja, und wie ist das mit dem Motorflugzeug, wenn du da vorne im Propeller kommst? Hat er kurz überlegt und er meinte, aber die sind wahrscheinlich nicht lang genug, die Selfie-Sticks.
Das kommt auf den Selfie-Stick an. Probieren würde ich nicht.
Der fällt ja aus der Hand und durchschlägt die Tragfläche und...
Ja. Nee, es gibt wohl viele Leute, die dann so Selfies machen an irgendwelchen Klippen und Abgründen und dann abstürzen oder von Zügen überrollt werden und so. Also
tut man nicht.
Heftig. Aber der Vergleich, dass mehr durch Selfies sterben als durch Haiangriffe, ist sowieso eher so ein bisschen klickheischerisch. Denn tatsächlich sterben jährlich sehr wenige Menschen durch Haiattacken. Man denkt immer, Haie sind so aggressiv wegen des Films, ne? Der weiße Hai und so.
Ja, und wegen Shark Week und so ein Blödsinn.
Ja. Und Sharknado und so. Und tatsächlich sterben also mehr Leute im Jahr durch Hippos, also Nilpferde. Denn die sind viel aggressiver. Und das sollte man gar nicht für möglich halten.
Da, wenn so ein Hippo auf dich zurennt, die müssen richtig schnell sein. Da kannst du nicht mal eben.
Weiß ich nicht. Rennen. Zumindest haben die einen großen Mund und auch viel Kraft.
Nee, die sind tatsächlich wohl sehr, sehr schnell. Und dann
unterschätzt man wahrscheinlich.
Rast da so ein D-Zug auf dich zu und.
Auch so im Boot, wenn sie in das Boot angreifen und so. Ja, das ist interessant. Könnt ihr mal nachsuchen. So im Internet mal. So, wodurch sterben eigentlich die meisten Menschen?
Mhm. Wonach man nicht besonders suchen muss, gerade sind übrigens Bilder von rötlich gefärbten Mond.
Wie kommt das?
Monden, ich weiß auch nicht. Da war irgendwas. So jetzt gerade so. Wir nehmen das jetzt am 29. September 2016 auf und irgendwie gestern war so.
Ja, in der Nacht von Sonntag auf Montag, ne?
Der Supermond und nicht nur der Supermond, sondern gleichzeitig noch eine Mondfinsternis. Also der.
Unsere Supermond, Knappe auch.
Der Supermond, der ist irgendwie so kurz, also ein bisschen näher an der Erde als sonst. Und da ist er irgendwie so. Ich glaube 10-13% größer als sonst, also ein bisschen größer und irgendwie 30% heller. Und das ist ja irgendwie für Fotografen, da ticken ja immer schon alle Fotografen aus. Und dann war es aber zufällig auch noch eine Mondfinsternis und das sorgt dann für den, ich meine, das ist so ein bisschen Marketing-Term, Blutmond. Also der wird halt dann etwas rötlich und ist halt dann dunkel auf der Vorderseite und dann kann man da halt mal so Bilder machen, wo der Mond ein bisschen nicht so ganz hell im Himmel ist. Weil es ist ganz praktisch, ne? Du bist nachts irgendwie beim Mondfotografieren hast du immer das Problem, dass der Mond so brutal hell ist, wenn er halt Vollmond, normalen Vollmond hast. Ich rede vom Mond übrigens, ne?
Vom Vollmond im Übrigen.
Genau, vom Vollmond. Ein normaler Vollmond, der ist ja nur ein paar Blenden dunkler als Tageslicht, so Sonne auf der Erde. Also muss man den immer sehr kurz fotografieren mit sehr kurzen Belichtungszeiten und da hast du das Problem, dass du den Rest gar nicht drauf kriegst, also dass die Umgebung, irgendwelche Sachen zum Komponieren, so Häuser, Vordergründe und so weiter. Und wenn das aber eine Mondfinsternis ist, dann geht das sehr gut. Und das wäre auch sehr schön gewesen, wenn die Sonnenfinsternis nicht dann gewesen wäre, wo es hier mitten in der Nacht war und der Mond hoch im Himmel stand. Und deshalb gibt es dann reihenweise Bilder, die den Mond so halt so im großen schwarzen Nichts zeigen. Mhm. Und die sind alle gleich. Und yes. Ich find's viel spannender, was die Amis hinlegen. Also aus Amiland kam da deutlich interessanteres Zeug. Ganz einfach, weil der Mond bei denen so ziemlich dicht über dem Horizont stand, als er in der Sonnenfinsternis war.
Das kommt ja auch an, wo du wohnst, ne? Das
klar, aber du konntest damit tatsächlich an vielen Stellen den Mond, zum Beispiel, ein schönes Bild gesehen, Mond neben einem Leuchtturm.
Ja, ich habe eins gesehen mit so einem Häuschen im Vordergrund und weite Landschaft und dann zusammengestitcht aus mehreren Aufnahmen, dass du die ganze Phase so am Himmel ablaufen siehst.
Also da waren wir quasi etwas benachteiligt, auch weil man dann irgendwie so um, ich weiß nicht, 3 oder 4 aufstehen musste, was irgendwie auch nicht so toll ist.
Weißt du denn, warum der rot war?
Nein, aber das kannst du mir erklären.
Ich dachte, jetzt kommt, weil er sich entblößt hat und dann sich geschämt hat. Aber dem ist tatsächlich nicht so, sondern der ist in den Erdschatten eingetreten. Der ist ja so knapp am Schatten lang geschrammt, dass er
und da sind dann ganz viele Leute auf der Erde mit roten Taschenlampen.
Und die leuchten ihn an, weil sie suchen, wo er ist. Ne? Diese LEDs kennst du. Nee. Das ist das Sonnenlicht. Das knallt ja dann quasi auf die Erde und der Mond versteckt sich dahinter. Nun streut aber das Licht an der Atmosphäre und das ist dann quasi wie so ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Also wenn das Licht einen langen Weg durch die Erdatmosphäre nimmt, dann wird der Blauanteil an den ganzen Partikeln in der Luft gestreut, kommt nicht durch. Und die langen Wellenlängen, also eben das rote Licht, das kommt durch und der Mond ist quasi in dieses Streulicht gewandert und deswegen war der rot.
Das wusste ich.
Sehr schön, ne? Ja, das ist fast so ähnlich wie Neumond. Halt nur völlig anders.
Ja.
Ja, sehr schön. Also gab ein paar tolle Aufnahmen. Wenn ihr übrigens da auch ein paar Aufnahmen gemacht habt vom Blutmond oder wie auch immer ihr ihn nennen möchtet.
Supermond.
Supermondfinsternis. Den Superblutmond. Dann verlinkt das doch mal hier in den Kommentaren. happyshooting.de und dann Folge 424 und dann schmeißt ihr einfach mal den Link zu Flickr oder 500 Pix oder wo ihr eure Bilder so liegen habt.
Das ist übrigens gar nicht so leicht, also allein schon von den Brennweiten den Mond ordentlich zu fotografieren, weil du hast natürlich immer
so bei 2000 Millimeter ist er bildfüllend.
Genau.
Also auf 35 Millimeter.
Genau, und das ist nämlich das Problem. Da gab es dann doch einige, die das auch mit dem Smartphone versucht haben. Und ja, die mussten dann feststellen, dass das nicht so ganz gut funktioniert mit den Brennweiten, die man auf dem Smartphone hat.
Mit dem Weitwinkel ist doof, ja.
Da gibt es auf Petapixel gibt's hier ein Thread von diversen Tweets zu dem Thema, wo die Leute dann so Hashtag Fail, Hashtag Supermoon und dann siehst du halt so schwarzes Bild mit einem völlig überbelichteten
kleinen Punkt. Und so ein kleiner drauf. Pixel. Ja.
Ein paar haben es dann tatsächlich aber geschafft, ein ordentliches Bild auch mit dem Smartphone hinzukriegen, indem sie dann durch irgendwelche Teleskope oder Binokulare oder sonst was durchfotografiert haben.
Das kann ich mir in der Tat sehr gut vorstellen, ja.
Und das geht. Es gibt ja auch so Teleskopadapter für Smartphones zum Beispiel. Und das hat dann ganz gut funktioniert.
Das würde funktionieren.
Also man braucht halt eine lange Brennweite, sonst ist da nicht viel.
Bei meiner Micro Four Third würde zum Beispiel die Russentonne mit ihren 1000 Millimetern schon reichen.
Und man muss natürlich die Belichtung auch einigermaßen ordentlich einstellen können. Also das Problem ist ja die große schwarze Fläche, die macht halt dann doch irgendwie ein Problem.
Man sollte es manuell belichten.
Genau, also manuell belichten oder du hast es gibt so Apps, die das können und so, das ist schon klar, aber es gibt auch, ich weiß es nicht, auf dem iPhone zum Beispiel kannst du ja so fingerlange draufdrücken auf so eine Stelle, wo du hinbelichten möchtest, dann lockt der da den Fokus und dann kannst du rechts daneben so eine kleine Sonne hoch und runter schieben zum heller und dunkler machen. Das ist eigentlich auch schon ganz gut. Also, nächstes Mal, der nächste Blutmond ist in 33 Jahren.
Oha.
Ja. Also der nächste Supermond, der mit einer Sonnenfinsternis zusammenkommt, ist in 33 Jahren. Also bis dahin ist dann mit das ganze einer Thema
Sonnenfinsternis?
Mondfinsternis. Habe ich Sonnenfinsternis gesagt? Ich meine Mondfinsternis.
Du musst echt aufpassen.
Diese Themen sind, glaube ich.
Das mit der. Mit dem Astro am Himmel ist ein schwieriges.
Egal, wir schauen dann auf jeden Fall mal, was in 2033, sagt, ich werde korrigiert vom Hausmeister.
Aha, siehst du?
2033, na gut. So ähnlich, war irgendwas mit 33?
Ja, ich würde sagen, das passt gut zum nächsten Thema.
33?
Nee,
dann versuch du erstmal die Brücke zu schlagen.
die Verreißerei.
Ach so, ja.
Es gab ja genau. Einen ganz schlimmen Verriss.
Ja, wir hatten am Wochenende ja den Villa-Workshop Thema Mensch hier in der Viewfinder-Villa. Dazu gibt es übrigens noch eine Sendung. Die ist jetzt traditionell, aber normalerweise ja immer die nächste Sendung nach dem Workshop. Aber das mussten wir jetzt ein bisschen schieben, weil wegen dieser ganzen Prerekorderei, weil ich ja morgen in den Flieger steige und dann 3 Wochen weg bin. Und deshalb kommt die dann erst nächsten Monat. Dann.
Später halt.
So in einem Monat ungefähr kommt die Sendung. Also einfach mal schon mal drauf freuen. Villa Workshop Mensch Folge. Titel ist Klofilter.
Ja.
Das nur mal so viel soll verraten sein. Egal. Also auf jeden Fall war Workshop Mensch. Und ja, was soll ich dann sagen? Ne? Dann haben da 2 Leute drüber gebloggt. Und zwar der Mike und der Stefan.
Ach, guck mal, das von und, Mike habe ich noch gar nicht gelesen.
Ja, und ich würde jetzt einfach sagen, wir lesen es jetzt nicht vor, weil das ist einfach zu schmerzhaft.
Ja.
Aber wir verlinken sie mal in den Shownotes, also wenn ihr so ein richtig...
Warte. Der Stefan hat über den Villa-Workshop Mensch geblockt. Was er im 3. Absatz schreibt, wird euch den Atem stocken lassen.
1, 2, 3 Mal. Ich lese gerade mal. Oh ja. Nee, das ist eigentlich. Nee, ich verlinke es doch nicht. Ja, ist egal. Also happyshooting.de, das ist die Folge 424. Da findet ihr dann in den Shownotes zwei Links zum. Moment, vergiss.
Der Markus im Chat schreibt: Boris, du Arsch. Ja.
2.
So ist das. Clickbaiten, das kann ich.
Egal, also auf jeden Fall, es war klasse, hat Spaß gemacht und 2 Menschen haben drüber geschrieben und uns quasi die harte Breitseite gegeben, was die Kritik angeht.
Mike hat auch geblockt. Die dramatische Wendung kurz vor Ende des Artikels werdet ihr nicht erwarten.
Aber apropos Breitseite, ne, wir können ja auch so mit Kanonen und Schiffen.
Oh!
Das war eine Überleitung,
oder? Oh, sehr gut, ja.
Hat sich nämlich tatsächlich ganz interessant jetzt was ergeben. Und zwar waren Moni und ich mal auf einem Ausflug in Richtung Steinhuder Meer. Das ist hier.
Da war ich schon mal, ja. Da sitzt ein Kunde von uns.
Genau, das ist hier so 1/2 Stunde entfernt von der Viewfinder Villa, also von Hannover aus auch nicht so weit. Und so entlang der A2 kommt man da hin. Und das Steinhuder Meer ist ein Überbleibsel aus der Eiszeit, eine große Pfütze, die aus der Eiszeit überbleibt. Also es ist das Steinhuder Meer ist ein großer See und ja, das ist alleine schon mal ganz nett und das ist ein schönes kleines Ausflugsziel. Aber noch interessanter ist, es gibt mitten auf dem See eine Inselfestung, nämlich die Festung Wilhelmstein. Die ist angelegt. Die wurde 17 irgendwann, schlag mich tot, wurde die von die wurde aus militärischen Gründen als Landesfestung der Grafschaft Schaumburg-Lippe geschaffen. Und auf dieser Insel steht eben die Festung Wilhelmstein. Das ist so eine Festung mit so Löchern für Kanonen und Zeug. Und obendrauf ist noch so ein kleines Schlösschen für die Generäle und Offiziere und so. Und da kann man vom Schiff hin von Steinhude rüberfahren. Und dort gibt es nicht nur die Festung, sondern so einen Park drumherum und diverse Gebäude. Und diese diversen Gebäude sind unter anderem sind da Seminarräume und Gästehäuser. Mhm. Und dann machte es bei uns so bing, 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 da müsste man mal was tun. Und dann ist das irgendwie erstmal eingeschlafen, das ist schon 3/4 Jahr her, dass wir das angeguckt haben. Und dann ist irgendwann eingeschlafen, weil wir haben Umzug und Hauseinrichtung, was weiß ich. Und dann irgendwie so vor ein paar Wochen dachte ich, schau dir das doch nochmal an. Und dann habe ich da angerufen und habe dann mit dem Inselvogt gesprochen. Und der meinte dann, kann man mieten, klar. Und dann sagte ich dann, komm ich mal vorbei und guck mir das an. Und dann war ich da vor einer Woche dort und habe mir das mal angeschaut. Bin dann aber mit dem Linienschiff rüber auf die Insel getuckert und habe mir das angeschaut und für gut befunden. Und wir haben mittlerweile sogar einen Termin für einen Inselworkshop.
Ja, erzähl mal.
Ja, auf der Insel, auf der Insel im Steinhuder Meer. Und zwar am 1. und 2. 10.2016.
Und Unterkünfte vor Ort, solange Vorrat
genau, hält. Also es ist natürlich jetzt nicht ganz riesig. Das heißt, die Unterkünfte, das sind zwei Gästehäuser mit insgesamt 7 Doppelzimmern. Mhm. Und so ein Doppelzimmer kostet, ich weiß nicht, ich glaube insgesamt ungefähr 90 Euro pro Nacht, also 45 pro Kopf. Das ist nicht teuer.
Normaler Kurs. Mhm.
Ja, das ist völlig okay da. Und es ist der 1.2.10., das ist außerhalb der Saison. Oder seiner neues ist noch Saison, aber so Randsaison. Also da ist schon nicht mehr so viel los. Und da haben wir also die Insel so deutlich mehr für uns selber. Und es gibt eine Gastronomie auf der Insel. Das heißt, wir können da verpflegt werden, können da Getränke bekommen, kriegen Kaffee hingestellt und so weiter. Es gibt zwei Seminarhäuser. Es gibt den Club, das Clubhaus. Das ist mehr so für, hier können wir richtig feiern. Und dann gibt es noch nebendran das Seminarhaus oder so. Das ist ein bisschen gediegener. Und ich habe jetzt einfach mal beide genommen, dass wir da genügend Räume haben, um vielleicht auch mal so sich zurückzuziehen für kleinere Projektchen und so weiter. Das Ganze soll, wie gesagt, am Samstag und Sonntag, den 1. und 2.10. stattfinden. Wer zuerst kommt, mal zuerst, was die Zimmer auf der Insel angeht. Es gibt aber an Land, in Steinhude gibt es auch noch Hotels, wo man unterkommen kann. Und das heißt, es werden wahrscheinlich mehr als die 2x7, also 14 Leute. Es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das heißt, die zu spät kommen, die werden dann an Land schlafen und werden dann morgens, also für die organisieren wir dann einen speziellen Transport. Da gibt es also ein spezielles Schiff für die, was die
kriegen ein Ruderboot.
Genau, die kriegen so ein Tretboot. Da gibt's tatsächlich so, na, für die Touris gibt's da so Tretboote und,
ja, super.
Und Elektroboote.
Mm.
Weil auf dem Steinhuder Meer dürfen, das ist so eine ganz interessante Lage, weil das ist wohl genau so eine Trasse, über die Nord-Süd-Trasse liegt das irgendwo mittendrin, wo so ganze Menge an Zugvögeln immer entlang fliegen. Und deshalb darfst du auf dem See auch nicht mit Motorbooten rumfahren. Einzige Ausnahme sind, glaube ich, die Linienboote, die da immer zu der Insel hin und her fahren. Ansonsten gibt es noch die Auswandererboote, das sind Segelboote, die man mit Skipper auch mieten kann. Und so wie es jetzt momentan gedacht ist, also wir haben gerade tatsächlich erst heute den Termin festgeklopft. Das heißt, wir haben noch wirklich keine Details. Es gibt aber auf der Happy Shooting Website, ich linke da mal hin, gibt es einen Beitrag, wo ein paar Bilder sind und wo vor allem auch jetzt Kommentare gesammelt werden. Also erstmal Interesse, ja oder nein. Ich gehe aber schwer davon aus, dass es da genug Interesse geben wird. Und Themensammlung. Was kann man so auf so einer Insel machen? Also Landschaftsfotografie könnte etwas schwierig werden, weil da gibt es nicht so viel Landschaft. Aber mal schauen.
Wenn ich diesen See sehe, brauche ich kein Meer mehr.
Ach, wie schön. Und wir sind dann auch tatsächlich so ein bisschen wegkaserniert. Also das ist eigentlich ganz cool, weil das ist so ein bisschen, so. Ich weiß nicht, ob es wie Klostergeister ist, weil es halt doch nochmal eine andere Gegend ist und anderes Ambiente ist. Aber es ist zumindest ganz, ganz, ganz weg vom Schuss. Und damit hat man so ein bisschen seine Ruhe da draußen. Es gibt 3G-Empfang, also keine Sorge.
Es gibt Internet.
Die Handys sind versorgt. Was noch? Irgendwas war noch, was ich noch anmerken wollte. Ja, also übrigens für die Wasserscheuen, genau, oder die Angst haben wegen Schwimmen. Also der See ist 1,25 Hektar groß. Und nee, die Insel ist 1,25 Hektar groß, der See ist deutlich größer. Das wäre wenig, das wäre ein kleines
Wasser. Das wäre eine Pfützchen.
Mhm. Der Hausmeister hatte angemerkt, man sollte doch einen Scuba-Workshop da machen. Das ist nicht so ganz möglich, weil der See ist, also zum einen ist der See nicht besonders tief, der ist an der tiefsten Stelle irgendwie 3 Meter und ein paar zerquetschte. und im Durchschnitt so ungefähr 1,50 Meter tief.
Also könnte man auch rüberlaufen.
Dann. Man könnte quasi fast rüberlaufen, bis auf einige Stellen, wo man halt dann doch absäuft. Und das Wasser ist tatsächlich, da gibt es so ganz viele kleine, ja, so Pflanzenteile, Mikroben, was weiß ich. Also das Wasser ist nicht klar. Das heißt, Scuba wäre schön, aber das Ganze genauso gut dann auch in der Badewanne machen. Aber es ist cool. Also schaut euch mal die Bilder an. Ich finde das echt spannend. Es gibt viele Fotomotive und es gibt mit Sicherheit eine klasse Stimmung da, wenn wir uns da alle quasi auf der Insel so einschließen lassen. Abends ist dann übrigens auch irgendwie, ich glaube, 1-2 Stunden nach Sonnenuntergang darf man auch nicht mehr mit dem Boot auf den See fahren. Das heißt, dann ist man quasi tatsächlich so, jetzt sind wir weg.
Das ist doch cool. Mhm. Ja, wird lustig.
Also wer Bock hat, eine Anmeldung gibt es noch nicht. Das muss ich dann machen, wenn ich aus USA zurückkomme. Irgendwie so, ich denke, deutlich vor Weihnachten wird das eröffnet mit der Anmeldung. Aber geht mal auf den Link in den Shownotes, Folge 424, Thema Inselworkshop. Da
ist noch nicht Weihnachten und der erste Termin steht schon.
Ja, du Klostergeister steht ja auch schon.
Stimmt, der zweite Termin steht.
Und da habe ich heute übrigens mit dem Steffen telefoniert vom Kloster. Mhm. Also die Anmeldung wird tatsächlich am 1. November losgehen. Das heißt, ab dem 1. November, das ist ein Sonntag, wird das Anmeldeformular online stehen und dann kann man sich da gleich anmelden. Wir machen den ja 5 Tage lang diesmal, also einen Tag länger, mit interessanten Neuigkeiten und ein bisschen umstrukturiert. Das haben wir ja schon mal letztes Mal so ein bisschen angetestet. Und wir haben 2 Parallelkurse diesmal, die andere sind als sonst. Also der eine ist Kalligrafie. Das heißt, da wo bisher die Maler waren, ja, im Werkraum, da sind jetzt Kalligrafen.
Da haben wir beim letzten Mal nur noch die Ergebnisse gesehen auf der Straße.
Und der zweite ist, ich meine, du kennst das Programm vom Kloster, die sind ja dann teilweise doch ein klein wenig skurril. Der zweite, der da stattfinden wird, parallel zu unserem, ist Singen und Wandern.
Ach, die Geschichte. Da wollte doch unter Umständen jemand da sein mit so einem Alphorn.
Das ja kann sein, ja.
Da also es könnte zumindest passieren, ja.
Singen und Wandern.
Das ist ja, das wird geil.
Die machen dann, glaube ich, einen halben Tag Singen oben im Saal über unserem Gewölbe und die andere Hälfte wandern sie durch die Gegend. Wahrscheinlich auch singend. So, das Wandern ist das Müll.
Das wird lustig, da freue ich mich schon drauf.
Ja, aber nee, also das geht am 1. November los, also auch schon mal in die Kalender packen, da freue ich mich auch, also das ist alles, ich freue mich gerade auf alles, es ist gerade irgendwie klasse.
Da entwickelt sich was Großes, glaube ich, bin gespannt und apropos entwickeln, da gibt's ja noch das hier, ne?
Happy Shooting, der Fotopodcast, Werbung.
Yay, wir sind wieder unterstützt von Jimdo.de, der sehr, sehr professionelle und sehr, sehr gute Website-Baukasten und mit dem
ja, Gutscheincode. Sie haben ja Fernsehwerbung, habe ich jetzt gesehen. Ne? Das, ab und zu habe ich ja doch mal den Fernseher an und dann kommt ja da auch mal Werbung. Und da machen die tatsächlich Werbung, sagen, bau dir die beste Webseite, deine. Fand ich auch sehr schön.
Ja, natürlich, sollte ja immer die beste sein.
Ja, das hat sowas wie mit den Fotos zu tun, weißt du? Also wenn man sagt, ein Motiv wurde ja schon schon 1000-mal fotografiert, aber noch nicht von dir. Mach dein bestes Foto. Fand ich klasse.
Ja, wir haben wieder 20% auf die Pro-Pakete, wenn ihr den Code Knollebolle verwendet. Und heute schauen wir uns mal die Hörerseite des Tages an, nämlich die von mir.
Hast du nochmal rumgebastelt?
Nee, ich meine, das ist ja so ein Ding, was ich gemacht habe, um es mal auszutesten. Aber die steht natürlich online und deshalb muss die natürlich auch gepflegt werden. Und heute habe ich sie mal ein bisschen gepflegt. Und zwar wollte ich mal eben schnell 2 Seiten anlegen für die Workshops, ne, weil ich heute eben so rumtelefoniert habe mit Insel und Co. und was hast du nicht gesehen. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt musst du mal ein bisschen was tun und das auch mal hier noch online nehmen auf die Seite. Bin ich hergegangen. Also du findest die auf jimdo.chrismarquardt.com.
Soll ich aufmachen?
Kannst du, brauchst du nicht. Das ist auf jeden Fall, wir machen jetzt auch keine vollständige Besprechung, aber wollte nur kurz sagen, also ich habe jetzt auf die Frontseite die Workshops, ich habe da so ein Widget drauf, was automatisch oder zufällig aus verschiedenen Bildern was auswählt und dann verlinkt und das habe ich da draufgeschmissen und noch eine Workshops-Unterseite gemacht, die einen ähnlichen Inhalt hat. Und das war so, ja, so ein kleiner Umbau, bisschen Struktur geändert, ein bisschen vorne den Inhalt auf der Homepage verändert. Und es hat gedauert, ich sag mal so 3 Minuten ungefähr. Also ein Bild reingezogen, bisschen
Text. Du hast jetzt auch ein anderes Menü. Du hattest mal dieses Hamburger-Menü und jetzt hast du eine Menüzeile oben drin.
Ich habe kein Hamburger-Menü gehabt.
Hattest du mal?
Nee.
Bin ich ganz
also
sicher.
Also mal beim Testen vielleicht.
Ja, so, das kann sein.
Aber schon lange nicht mehr. Ich mache doch kein Hamburger-Menü. Das kann doch, findet doch keiner. Also ich bin ganz strikt gegen Hamburger-Menüs. Das sind diese 3 horizontalen Linien übereinander, die so aussehen wie so 2 Stück.
Nicht zu verwechseln mit dem
Stück Fleisch dazwischen.
Nicht zu verwechseln mit dem Happy Meal.
Oder ja, es gibt aber auch Hamburger-Menüs, die aus 4 Streifen bestehen, aus 4 Linien. Das sind dann Hamburger with Bacon-Menüs.
Gibt's die, ja?
Nein, ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall ist das so, arbeiten mit diesem Zeug ist tatsächlich so, klick, mach, Track und Drop und klick und fertig. Und es ist einfach nur der Himmel auf Erden, das Zeug sieht gut aus, funktioniert mobil prima, lässt sich sogar mobil bearbeiten. Ich habe es jetzt hier am Rechner gemacht, aber ich hätte es genauso gut mobil machen können und über eine App. Und es ist einfach nur klasse. Also geht mal dahin, jimdo.de.
Das Bild links oben würde ich noch austauschen.
Du meinst das, wo ich drauf bin?
Ja, das ist mit dem schwarzen Rahmen da. Das fällt so ein bisschen raus. Würde ich eher was mit dem hellen Hintergrund nehmen.
Dann muss ich mal schauen, ob ich da was finde. Ich habe ja so wenig Bilder von mir.
Wir müssen mal auf dem nächsten Workshop Bilder von Chris machen.
Genau. Wenn ihr euch ein Pro-Paket schießen wollt mit noch ein paar mehr Features, also ausprobieren kann man es sehr umfassend, gratis und einfach nur benutzen. Ist halt ein Logo vorne drauf, aber wer das Pro-Paket haben möchte, das kostet normalerweise 5 € im Monat. Und mit dem Code Knollepolle kriegt ihr es nochmal 20% günstiger für 4 € im Monat. Und das Ganze am einfachsten per happyshooting.de/Jimdo und dann landet ihr auf einer entsprechenden Seite. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Jimdo für die nette Unterstützung.
Jo, und wünschen weiterhin viel Erfolg. Viel Erfolg hat auch der Rover auf dem Mars gehabt, offensichtlich.
Ich dachte, ich hätte mir gewünscht, also sie haben ja erstmal angekündigt, dass sie was ankündigen.
Ach so.
Ja, morgen gibt's Großankündigungen, super scientific breakthrough on Mars und bla. Und ich sag dann schon, die haben endlich die grünen Männchen gefunden. War es aber doch nicht so ganz.
Alte Zivilisation gefunden auf dem Mars.
Genau, wir haben die Ruinen entdeckt und alte Armbanduhren. Nein, was sie gefunden haben, war Wasser. Wasser auf dem Mars, fließendes Wasser.
Fließendes Wasser, siehst du, die Nuss ist noch komplett an mir vorbei.
Oder?
Ja, ich war gestern
fließendes
gar nicht
Wasser auf dem Mars und das ist natürlich, um da Leben in irgendeiner Form zu unterstützen oder überhaupt zu ermöglichen, geht's nicht ohne fließendes Wasser, zumindest nicht nach unserem Verständnis von Leben. Ja, und das ist ganz interessant, weil eigentlich war man davon ausgegangen, dass es gar nicht so richtig geht, weil, so viel ich das jetzt verstehe und man möge mich korrigieren, aber...
Geht das wieder los?
Ist es so, dass... Ja, jetzt geht das wieder los. Nein, ist es so, dass bei der dünnen Atmosphäre des Mars das Wasser, das irgendwie an die Oberfläche kommt, relativ schnell verdunsten würde. Aber da dieses Wasser sehr stark, das ist eigentlich eine Saline ist, ein Salzwasser mit bestimmten Salzen drin, verdunstet das eben nicht so schnell. Und ja, das Problem ist, dass man es so einfach nicht finden kann, weil du kannst da mal nicht eben irgendwie mit einem Rover hinfahren und die Sonden oder Sonde, die über dem Mars fliegt, die hat einfach relativ wenig Auflösung. Nämlich die Kameras da drin haben eine Auflösung von, ich glaube, 18 Kilometer pro Pixel oder so.
Du meinst die Sonde, die noch in der Umlaufbahn ist, oder?
Genau.
Okay.
Und 18 Kilometer, ich könnte mich jetzt vertun, auf jeden Fall mehr als diese Wasser, diese Ströme da haben irgendwie. Also es ist schwierig, da so ein richtig gutes, scharfes, genaues Bild zu bekommen. Man sieht diese Ströme quasi, die da irgendwie entstehen während des Sommers, also während des warmen, der warmen Zeit und dann wieder versiegen. Und das sind also dunkle Streifen, die auch so fließen wie Wasser. Und das ist nicht so ganz einfach, das zu tun. Und ich habe jetzt in einem Beitrag gelesen, dass sie das jetzt gemacht haben oder festgestellt haben mit ziemlicher Sicherheit, indem sie über die spektralen Eigenschaften dieser Salze gegangen sind. Also Salze brechen ja Licht in irgendeiner Form oder werfen es in irgendeiner Form zurück, und das ist anders als das Wasser, und das kann man wohl feststellen, wenn man die richtigen Messgeräte hat. Das Problem ist aber, die haben nicht die richtigen Messgeräte, sondern die haben da nur diese Kameras. Und wie sie es jetzt wohl festgestellt haben, wie gesagt, ich habe das jetzt nur in einer Quelle gelesen, die so ein bisschen tiefer drauf eingegangen ist, und ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel Blödsinn, aber es klingt für mich extrem logisch und auch interessant. Die haben natürlich, wie man das so bei der NASA tut, die Kameras extrem genau vermessen, bevor die losgeschickt wurden. Das heißt, die wissen jetzt, welche Empfindlichkeiten die einzelnen Pixel haben. Mhm. Weil es ist ja schon so, dass nicht jedes Pixel exakt gleich ist, sondern dass manche halt irgendwie in manchen Spektralbereichen ein bisschen empfindlicher sind als andere. Dadurch entsteht ja auch zum Beispiel Rauschen und sowas im Bild. Jetzt hast du, jetzt wissen die quasi, welches Pixel wie empfindlich ist in welchem Spektralbereich, und konnten dann quasi über die Pixel, die besonders in diesem Bereich, den das Salz zurückwirft, empfindlich sind, konnten die quasi jetzt feststellen, ob das da drin ist oder nicht, und damit auch die Anwesenheit von Wasser indirekt nachweisen. So habe ich das verstanden. Mhm. Ich finde das interessant, dass da Kameras jetzt wieder eine wesentliche Rolle gespielt haben und letztendlich sogar einzelne Pixel in diesen Kameras da ihren Beitrag geleistet haben. Das fand ich sehr, sehr cool.
Aber 18 Kilometer pro Pixel kann ich mir nicht vorstellen.
Waren es 18 Kilometer oder?
18 Meter?
Nein. Resolution, Mars, Water.
Überleg mal 18 Images. Kilometer. Da hast du ja den ganzen Mars drauf mit einem Bild.
Na, so klein ist der jetzt auch.
Naja. Wird schon übertreiben, dann richtig.
Global Surveyor Images. The image was acquired at a resolution of roughly 1 kilometer per pixel. Das ist der Global Surveyor. 0,609 miles pro Pixel.
Also ein Kilometer.
Ja. Das ist okay.
Das ist schon.
Und diese Streams, die sind wohl Größen. Ah nee, jetzt wird's interessant. Nein, doch noch deutlich besser die Auflösung. Hier auf Ars Technica steht's. Und zwar sind es 18 Meter pro Pixel. Das ist dieser Chrism. Dieser CRISM, CAISM, der Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars. Also es ist ein Imaging-Spektrometer, was das macht. Und die sind tatsächlich, kann das Ding 18 Meter pro Pixel auflösen. Und diese Streams sind wohl schmaler als das.
Ja, aber 18 Meter ist schon mal eine Hausnummer. Das,
Aber stell dir mal vor, du hättest ein Bild aus dem Weltraum von der Erde mit 18 Meter pro Pixel Auflösung. Das heißt, du kannst irgendwie mehrere Autos hintereinander stellen und die werden als ein Pixel dargestellt.
Das wäre ein Pixel, ja. Also geschweige denn irgendwelche Rillen, die das Wasser beim Tidehub hinterlässt.
Genau.
Zu erkennen.
Das wäre schwierig. Aber wie auch immer, Sie wissen, also das ist ein Spektrometer quasi, ein Imaging-Spektrometer, und damit müssen sie das wahrscheinlich im Vorfeld extrem genau vermessen haben und wissen, welches Pixel was kann und welches was nicht kann.
Aber sag mal, wenn die da so eine hohe Pixelausbeute haben, ne? Was passiert denn, wenn man ganze Fotos hat? Was für eine Ausbeute hat man denn da so?
Verstehe ich jetzt nicht die Frage.
Das ist der Übergang zum nächsten Thema.
Ach so, bin ja noch gar nicht ganz fertig. Ich bin noch gar nicht ganz fertig, weil hier steht nämlich noch, dass die Forscher Zeit gebraucht haben, um rauszufinden, wie man überhaupt Daten von einem einzelnen Pixel aus diesem Instrument rausbekommt. Und die Analyse hat dann gezeigt, dass nur sechs Pixel auf dem gesamten Instrument besonders empfindlich bei den Wellenlängen waren, die diese Wassersalzmischung absorbiert.
Sechs Pixel sind genug.
Sechs Pixel müssen reichen. Gut, jetzt, wie war die Überleitung?
Muss ich zurückspulen.
Was mit Ausbeute?
Genau, die Ausbeute.
Ich habe ein hübsches kleines Postchen gefunden, was ich lustig fand. Und zwar war das auf Google Plus landete das von Chip hingestellt. Und da siehst du ein Bild. Überschrift Urlaubsfotos.
Ach, ja, kenne ich.
1985, siehst du eine Filmrolle, steht drunter 36 Bilder. 8 sind toll geworden. Mhm. Es ist nebendran ein Chip. Steht drüber 2015, 8 GB, drunter 2000 Bilder. 8 sind toll geworden. Das ist einfach nur, ja, stimmt.
Ja, stimmt natürlich nicht, aber.
Doch. Doch.
Nein.
Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Die Moni hat jetzt gerade, ist gerade in der Vorbereitung für eine Ausstellung. Und zwar ist die losgegangen, also das hat selbst mich umgehauen, ist die losgegangen und hat gesagt, okay, ich mache die mit der Pinhole-Kamera, hat sich die MIP geschnappt, hat irgendwie 2 Wochenenden fotografiert damit und hat ein gutes Bild nach dem anderen mitgebracht. Und das liegt jetzt nicht an der Kamera, sondern das liegt an Moni, an ihrer Erfahrung. Und sie hat jetzt eine Ausstellung zusammengestellt mit 13 Bildern. Mhm. Und jetzt darfst du mal raten, wie viele Bilder sie dafür geschossen hat.
Ich kann das ja hier ablesen.
15 Stück.
Ja.
Also sie hat über eine Keeper-Rate, eine Ausbeute von über 85% aus diesen Bildern rausgezogen. Und ich sag jetzt mal, das ist keine ja, Verblendung oder sonst was, sondern ich habe die Bilder ja gesehen. Ich bin ja da gestanden mit offenem Mund und dachte mir, boah, ist das mal geiles Material für diese Ausstellung. Und sowas ist mir digital, glaube ich, noch nie untergekommen.
Ja, aber trotzdem die Aussage mit einem 35mm Film, wenn du da 36 Aufnahmen hast, dass du da mit genauso viel Keepern nach Hause kommst wie mit einer 8 GB Speicherkarte digital, das ist schon...
Das ist natürlich.
Ja, das kann man. Das ist so eine übertriebene Aussage, die natürlich in die Richtung zielt, dass nur weil du jetzt viele Bilder machen kannst, die dann in Anführungszeichen nichts kosten, weil die Speicherkarte ist ja einmal bezahlt und kann beliebig oft wieder benutzt werden, bis hier irgendwann halt auch mal kaputt ist, aber ist ja egal. Und dass du dann natürlich viele, viele Fotos machst und nicht zwangsläufig so viel mehr Keeper hast, wie du mehr Fotos hast. Ich denke, dahin soll das abzielen, aber es ist schon so, wenn ich jetzt aus dem Urlaub nach Hause komme, habe ich mehr tolles Material als früher mit den Filmen. Oder sagen wir mal so, ich habe eine bessere Auswahl. Früher, wenn ich mit 35mm Film nach Hause gekommen bin, dann hat man eben auch die nicht ganz so toll waren, ins Album geklebt. Und heute ist dann in der Szene, da hast du nicht ein Bild gemacht, sondern hast du 10 Bilder gemacht und von denen ist dann halt ein gutes auch dabei. Also das... So ganz lasse ich das Plakat da nicht stehen, aber es ist als Opener für eine Diskussion ist es immer wieder gern genommen.
Ja, ich kann nur sagen, was ich hier erfahren habe und was ich hier erlebt habe. Und das trifft das ziemlich gut, wenn auch jetzt nicht exakt auf die Zahl genau. Aber generell habe ich eine größere Ausbeute, wenn ich analog fotografiere. So prozentual.
Ja, das ist wahrscheinlich die Herangehensweise ans Bild. Ne? Dass du also nicht einfach sagst, naja, ich kann ja jetzt hier 2000 Bilder machen und wenn die voll sind, stecke ich die nächste Karte rein, habe ich nochmal 2000, sondern du gehst natürlich analog schon ein bisschen mit dem Rohmaterial um. Das heißt, du überlegst dir halt schon zweimal, ob es jetzt wirklich die Position ist, von der du das Bild machen willst und ob das jetzt wirklich der Winkel ist und ob das wirklich alles ist, was du zeigen willst.
Ja, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass du begreifst, dass du also tatsächlich physisch begreifst mit den Fingern, dass du dich einfach besser anstrengst, um eine Belichtung ordentlich hinzubekommen, dass du durch die Limitierung, die du dadurch erfährst, natürlich auch kreativer werden musst, also deine Kreativität wird größer, dass du ja vielleicht auch mit mehr Spaß rangehst, weil es halt dann doch ein bisschen experimenteller ist. Also es funktioniert irgendwie.
Man setzt sich einfach viel intensiver damit auseinander. Also genau. Bei digital kommt halt irgendwann schon dieser Punkt. Am Anfang setzt man sich da auch noch intensiv mit auseinander, weil auch diese Technik ist natürlich neu und will erprobt werden. Aber irgendwann bist du natürlich schon so in diesem Rapid-Fire-Mode, so Autofeuer und gib mal, was kann, und dann bleibt es dann doch monatelang irgendwie und verrottet auf der Festplatte oder sogar auf der Speicherkarte, weil jetzt noch 4000 Bilder sichten vom Urlaub, so toll war es eigentlich auch nicht. Hm. Und wenn du dann halt doch analog losgehst, das habe ich nun ja tatsächlich auch gemerkt, wenn ich mir hier so einen Rollfilm reinschmeiße und ich weiß, ich habe jetzt irgendwie 8 Aufnahmen. ja.
In so einer Boxkamera durchaus üblich, ja.
Dann gehst du halt irgendwie doch und stehst irgendwo und sagst, ja, das müsste ich jetzt eigentlich festhalten, und wo du jetzt digital einfach schon mal auf dem Weg dahin schon mal 10 Fotos machst und dann nochmal von der anderen Seite 5 Bilder machst, wo mit Sicherheit was Gutes bei rauskommt. Das ist ja das, was ich sage. Also du hast schon dann deine Keeper. Aber analog, da gehst du vielleicht doch erstmal zu der anderen Position und guckst erstmal wirklich, ist das die Position oder war die andere besser? Also man guckt einfach viel genauer hin. Ja, man schaut dann und da stört mich da noch was oder nicht, oder warte ich jetzt doch noch mal ein bisschen, bis die Sonne hinter der Wolke ist oder doch mal rauskommt. Irgendwie ist das mir, ja, man könnte schon fast sagen, entspannend. Ich hatte das Gefühl halt, das war übrigens noch analog, als wir in Schottland waren. Da hatte ich so eine kleine digitale, so eine Knipse dabei, so eine Optio 330, so eine Pentax. Mhm. Da habe ich oft mit der Pentax einfach schon mal vorgeschossen, um dann mal so einen Eindruck zu kriegen, so vom Bildwinkel und so. Das kam so ungefähr hin. Und dann habe ich die Spiegelreflex, die analoge, rausgenommen, habe die da hingestellt. Da war so ein Solitärbaum, so ein einzelner Baum auf dem Feld, und der war auf der einen Seite so ein bisschen abgestorben, da war wenig Blätter, auf der anderen Seite war er noch richtig voll, mitten auf der Schafswiese. Und hatte ich digital vom Weg ein Bild gemacht, und das war auch schon gar nicht so schlecht, aber da war halt der Hintergrund nicht so, dass dieser Baum so alleine steht. Und dann bin ich dann da tatsächlich für dieses analoge Bild, bin ich auf diese Wiese gelatscht. Die war feucht und da waren überall diese Schafsköttel. Bin ich fleißig durchgetreten.
Tja.
Und bin aber richtig um diesen Baum drumrum gelatscht, um mir den wirklich von jeder Seite intensiv anzugucken, weil ich wusste, ich habe jetzt keinen Reservefilm mehr dabei. Ich kann jetzt hier vielleicht 2, vielleicht 3 Fotos machen. Und habe mir den wirklich angeguckt. Und dann hatte ich irgendwann die Position, wo ich dachte, von hier sieht's gut aus, auch mit dem Hintergrund. Und hier sieht man auch schön die 2 Seiten von dem Baum. Aber das Licht ist einfach kacke, weil es war halt sehr, ja, es war bewölkt, es war sehr diffus, es waren keine Kontraste da, und die wollte ich aber haben an der Stelle. Und dann habe ich da wirklich gewartet und eben glücklicherweise mit Tanja dabei im Urlaub, die da auch dann Verständnis hat für solche Fotos.
Und das hilft, ja.
Und dann haben wir da zusammen quasi ein bisschen kampiert. Das hat bestimmt, na, ich weiß nicht wie viele Minuten, 15 Minuten oder so, 10 Minuten, 15 Minuten habe ich da einfach nur gestanden und gewartet, bis sich die Wolke verzieht und dann die Wolke so, die Sonne durch diese Kanten an der Wolke so durchgeschienen ist, und dann dachte ich, yeah, das ist das Licht. Und dann habe ich dann, glaube ich, 2 Bilder gemacht und 1 war es dann von der Belichtung her auch. Mhm. Und da muss ich halt schon sagen, das hätte man digital wahrscheinlich anders gemacht. Das kann schon sein, dass ich dieses Bild digital nicht hätte. Also, ja.
Ist auf jeden Fall, wenn es auch überzogen ist, dieses Plakat, aber das,
es hat
es steckt
ein,
auch Wahrheit
ein
drin.
Fünktchen Wahrheit. Ein Fünktchen?
Ein Fünktchen. Ein Fünktchen.
Ein Fünktchen.
Warum ein Fünktchen nicht? Wir erfinden neue Wörter.
Ja.
Ah. So, der Fernsehsender Le Mans Bleu, ein Schweizer
Fernsehsender.
Ja, ich vermute, der ist ein französisch-schweizer Sender. Le Mans Bleu, ja, entlässt jetzt Kameraleute.
Wie entlässt sie Kameraleute?
Ja, also so Leute, die so mit auf unterwegs sind, ne, wenn so die Reporter rausgehen und anfangen hier, so, du kennst so die Leute, die irgendwo vor einem Event stehen mit einem Mikrofon, und dann reden sie ins Mikrofon, schauen in die Kamera.
Kamera auf der Schulter. Mhm.
Genau.
Das also ist ein Kameramann dabei.
Diese Reporter, und die haben halt immer so ein Team dabei, ne? Einer macht den Ton, der nächste hält die Kamera, dann macht noch eine Licht und was weiß ich alles. Und ja, das wird jetzt gerade da bei Le Mans Bleu etwas optimiert, sagen wir mal. Die haben nämlich tatsächlich jetzt eine ganze Riege von Kameraleuten, die sie nicht mehr brauchen, weil sie jetzt 100% dieser Broadcasts mit iPhones machen.
Was?
die, ja, kein Scheiß, die Reporter haben ein iPhone an einem Selfie-Stick.
Nein.
Ja. Stecken da ihr Mikrofon ein und reden dann mit sich selber.
Und was sagen die Reporter dazu?
Ich habe keine Ahnung.
Wenn sie jetzt neben dem darüber nachdenken, was sie da sagen und wie sie es sagen, jetzt auch noch einen Stock halten müssen und aufpassen müssen, dass das Richtige im Bild
ist. Ich erinnere mich, dass vor, das ist jetzt schon, na, das muss so iPhone 4 Zeiten, iPhone 4, 4S muss das gewesen sein, dass da irgendwo mal ein Bild auftauchte. Ich glaube, da habe ich auch damals drüber geredet, und zwar vom NDR. Und da war ein Kamerateam bei irgendeiner Messe, wo auch ein Reporter rumlief mit Mikrofon, und das Kamerateam hatte dann auch so ein iPhone 4S, glaube ich, eingespannt in irgendeine Halterung mit noch Licht oben drauf und Mikrofonverstärker dran und so. Also das war schon damals so ein, nö, das ist gut genug für Broadcast, wir brauchen da jetzt nichts Großes mehr. Und naja, die Kameras werden immer besser und Bildstabilisierung wird immer besser, und irgendwie scheint es wohl tatsächlich jetzt an dem Punkt zu sein, wo der ein oder andere Fernsehsender sagt, na gut, dann machen wir das in Zukunft aus Kostenersparungen, weil das ist ja gut genug, was da rauskommt. Und sollen die Leute selber machen. Ist natürlich auch ähnlich wie die Sache mit der Chicago Sun-Times vor zwei Jahren, die alle ihre Fotografen entlassen hat, die große Zeitung in den USA.
Nach dem Motto, sollen die Reporter das selber mit dem iPhone machen.
Ne? Und haben den Reportern dann ein Training gegeben, wie sie mit dem iPhone die Bilder selber machen.
Ja.
Ich meine, bei der Zeitung, da ist es zwar schon scheiße, aber irgendwo, naja, nicht ganz unerwartet, weil die halt irgendwie die Entwicklung verschlafen haben und lange genug mit den Fingern in den Ohren la 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 gerufen haben, wenn irgendjemand Internet gesagt hat. Und bei den Fernsehsendern, da weiß ich nicht, ob das jetzt auch so eine Erwägung ist aus Kostendruck oder ob das andere Gründe hat. Aber naja gut, letztendlich, naja gut, Kostensparen ist wahrscheinlich immer noch ziemlich zentral, klar.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, was das für ein Fernsehsender ist und was das für Reportagen sind, die da machen, aber es ist halt schon so. Also du weißt ja, wie es ist, wenn du das iPhone auf Automatik lässt und du schwenkst dann regelt der natürlich die Helligkeit nach. Das heißt, du hättest im Fernsehen immer so eine pumpende Belichtung von dem Moderator, der davor ist, je nachdem, vor welchem Hintergrund er dann so steht. Wenn er das fix einstellt und er schwenkt, dann müsste er dann manuell nachregeln. Das wird er nicht hinkriegen, wenn es am Selfie-Stick hängt. Bildausschnitt wählen und mit vielleicht noch einen Gesprächspartner interviewen oder da reinreden und was weiß ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut geht. Oder sie haben gar keinen Anspruch an die Qualität. Das kann natürlich auch sein.
Ich meine, du hast jetzt auch ein neueres iPhone. Die Videoqualität, die da rausfällt, ist doch...
Ja, aber das eine ist die technische Qualität, die da rausfällt. Ich kann aber hier meine UMD oder auch die 5D Mark I oder auch eine Mark III und Mark IV, die macht natürlich technisch tolle Fotos und auch tolle Videos, aber du weißt selber, wie das ist, wenn du das einfach mal irgendjemandem in die Hand drückst, dann kommt da nicht zwangsweise irgendwas Sendefähiges bei raus. Also das, ich halte das mal für sehr schwierig. Also ich jetzt aber den Sender weder kenne noch gucke, kann ich das jetzt auch nicht beurteilen, was da vorher rausgekommen ist. Wenn die natürlich vorher schon Luschen an den Kameras hatten, dann kann das natürlich sein, dass mit dem iPhone sogar was Besseres bei rauskommt, also wenn der Moderator es selber hält.
Der Jeluf oder Jeluf im Chat sagt, ich war mal in Frankfurt in der alten Börse, ARD, ZDF standen da mit jeweils circa 15 Leuten, Moderator, Kameramann, Maske, Ton, Regie, Regieassistenz etc. Der Mann von NTV war alleine, allerdings nicht mit iPhone, sondern mit Kamera auf Stativ. Es ändert sich da gerade was.
Tja.
Da werden unsere Gebührengelder wenigstens ordentlich ausgegeben, nicht wahr?
Ja, hier wird nach Qualität produziert.
Gut, aber passend dazu habe ich, das fiel mir jetzt auch heute zufällig irgendwo in den Schoß, ein Video über die Slums von Haiti. Und zwar darüber, wie sie die Slums mit Farbe oder in die Slums farbig machen. Also da geht es um die Slums von Jalousie und einen Menschen, den sie verfolgen, der halt Maler ist, Hausanmaler, und der jetzt dafür sorgt, dass die Häuser bunter werden, damit es da etwas schöner wird. Und das ist tatsächlich so ein schöner kleiner Film mit tollen Bildern und bunten Farben, und es ist so sehr, sehr professionell gemacht, und steht hinten am Ende halt Shot with an iPhone 6.
Tja, nu. Weißt du, das ist auch wieder mal so dieses Thema. Ich finde, das war auch mal spannend, was heutzutage alles mit kleinem Besteck gefilmt und fotografiert wird. Aber am Ende des Tages ist es halt dann doch nicht das Werkzeug, sondern immer der es benutzt.
Genau.
Na, das ist eben auch faszinierend, was manche Leute mit ein paar Nägeln und einem Hobel und ein bisschen Leim aus Holz bauen können. Und wenn ich das Gleiche mit denselben Werkzeugen versuche, dann taugt das vielleicht noch für ein schönes Lagerfeuer hinterher. Also da, ja, und über Auflösung und technische Qualität von den iPhone-Kameras, da haben wir ja auch schon gesprochen. Das ist ja schon ziemlich faszinierend, was da rauskommt. Ja, wollen wir doch mal die Gründe ergründen. Der Dominik möchte mich was wissen. Der schreibt, hey Chris, echt merkwürdig, was er sich merkt und was nicht. Es geht ja übrigens um Photoshop und um diesen Outer Glow Filter, den Chris so gerne verwendet, statt des Drop Shadows.
Den Outer Glow Filter,
ja. Den Outer Glow Filter. Und der Dominik fragt, was mich interessieren würde, aus welchen Gründen ist der Drop Shadow nicht das Tool der Wahl? Tja, das würde mich auch mal interessieren.
Also der Drop Shadow und der Outer Glow, also nochmal, ich verwende gerne den Outer Glow, um zum Beispiel Text, hellen Text vor hellem Bild ganz leicht abzusetzen.
Also drumherum. Was ich eben auch mache, aber mit dem Drop Shadow.
Genau, und drumherum einfach so einen ganz leichten, schattenartigen Saum zu machen. Es gibt mehrere Gründe, warum ich den Outer Glow da bevorzuge. Zum einen brauche ich nicht die Direktionalität. Das heißt, der Drop Shadow geht ja per Default erstmal irgendwie in einem Winkel da weg. Und ich möchte es gerne genau von allen Seiten gleich haben. Das kriege ich beim Drop Shadow schon hin, aber dazu muss ich dann erstmal irgendwie die Distanz umstellen. Und
bei mir ist übrigens per Default die Distanz auf 0.
Ist die das? Gut.
Ja, also das ist wahrscheinlich wie bei dir die Farbe weiß. Irgendwann hat er sich das mal gemerkt und keiner weiß warum.
So ungefähr. Naja, auf jeden Fall, das ist das eine. Das andere, nur gut, die Optionen sind an sich gleich, nur anders verteilt. Ich vermute, dass da eh die gleiche Engine drunter steht, die gleichen Algorithmen drunter stehen. Es gibt nur einen Unterschied, und den verwende ich tatsächlich manchmal. Der Outer Glow hat noch in dem mittleren von den drei Panels unter Elements hat er noch eine, das ist auf Englisch, heißt es Technik, und da kann man noch von Softer auf Precise umstellen.
Das stimmt.
Und diese Präzision, die verfolgt dann besser die Kanten des schattenwerfenden Layers. Und das brauche ich so ab und zu mal. Und letztendlich ist es dann auch nur noch Gewohnheit natürlich. Das eine Tool, das benutze ich öfter als das andere. Wenn man sich die beiden mal nebeneinander anschaut, dann sind die ähnlichen Optionen an komplett anderen Stellen, obwohl sie, also zum Beispiel der Noise, der ist bei dem einen, beim Outer Glow oben, beim Drop Shadow unten. Hä? WTF? Oder Spread und Size, na gut, das ist wieder ähnlich, aber dann hast du zusätzlich beim Outer Glow auch noch Range und Jitter, das ist nochmal, wenn du also um die Form der Kante noch ein bisschen zu beeinflussen, auch die hat der Drop Shadow nicht, wobei ich die nicht benutze, also wäre es mir relativ egal in dem Moment, aber es gibt so ein, zwei Unterschiede, und na, dann ist das Tool, was ich halt einfach ständig benutze, weil ich da exakt weiß, wie sich's verhält.
Also er rendert schon was anderes. Ne? Das merkt man, wenn man mal wirklich in die Extreme geht mit den Einstellungen. Ja, der Outer Glow, der lässt dann wirklich diesen verschwommenen Rand zusammenwachsen und so. Und beim Shadow wird das halt immer eine weiche Masse im Hintergrund sein. Das funktioniert schon ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich benutze immer den Drop Shadow mit Abstand 0, um da so einen kleinen Kontrast zu setzen, weil der ist halt per Default schon mal dunkel. Oft passe ich das sogar an, dass ich dann nicht schwarz nehme, sondern passend zu dem Bild einfach einen dunklen Schattenton. Das kann dunkles Braun zum Beispiel sein. Mhm. Und bei den sanften Einstellungen, die ich mache, man merkt das dann wirklich nur, wenn man an- und ausschaltet, dann sieht man das. Ansonsten nimmt man das kaum wahr. Da hat das für mich eigentlich nie wirklich einen Unterschied gemacht. Wie du schon sagst, wahrscheinlich Gewohnheit mit dem Tool, mit dem man das Problem das erste Mal gelöst hat, bei dem bleibt man dann einfach.
Ist doch aber auch so, weißt du, wenn ich habe so in Photoshop so meine eine bis zwei Hände voll Tools und die kenne ich und dann kommt in irgendeiner Version was Neues dazu oder ändert sich was und warum muss ich da jedes Mal komplett neues Zeug lernen, wenn die alten Sachen genauso den Zweck erfüllen, den ich gerne, den ich da brauche, ne?
Da bin ich mal gespannt, wie das bei dir mit der Hardware ist.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Boris, der Mann mit den tollen Überleitungen.
Denn diese Folge wird auch unterstützt von enjoyercamera.com, was wir richtig toll finden. Da gibt es auch 5% Rabatt mit Happy Shooting 2015. Auf jede Bestellung. Und was meinte ich jetzt mit der Hardware? Damit meinte ich zum Beispiel Stative.
Das Dinkum Systems Action Port.
Da hast du jetzt eins bekommen. Hast du das mal dir angeschaut?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich cool. Also,
was ist denn das eigentlich? Was ist denn so ein Dinkum Action Pot?
Also du kennst so Stative, die man irgendwo hinklemmen kann. Das sind dann um da irgendwo eine GoPro oder auch eine kleine Kamera festzumachen, ne, so eine Klemme.
Mit Klemmen, mit so einer,
wie so eine Leimzwinge.
Wie so eine Zange oder zum Schrauben, richtig?
Nee, wie so eine Zange. Mhm. Und das ist ja erstmal cool und das kennen wir auch irgendwo alle, das haben wir alle schon mal irgendwo gesehen. Und dann hast du da oben drauf meistens irgendwie so ein Kameraanschluss mit einem kleinen Kugelkopf oder sowas. Und das ist ja ganz toll. So, jetzt stell dir mal vor, anstatt da oben auf diese Klemme so einen Kugelkopf zu machen, hättest du da so eine Art Schwanenhals drauf. Oh. Das ist kein normaler Schwanenhals, sondern du kennst diese Gorilla-Pods, kennst du?
Ja, die kenne ich.
So ähnlich ist das von, das besteht aus einzelnen Gliedern und
so, ja, Kügelchen, Ende, die man so gegeneinander verschieben und kippen
genau,
und schwenken
kann.
Genau,
und am Ende kann. Ist dann ein Kameragebinde drauf. Mhm. Das heißt, du hast jetzt bis jetzt nicht auf die Location dieser Zwinge angewiesen, sondern du kannst das da noch ein gutes Stück bewegen.
Das ist schon mal praktisch, weil sonst ärgert man sich immer, wenn man zwar einen Türrahmen hat, aber eigentlich was Horizontales braucht, weil sonst die Kamera falsch hängt.
Oder wenn man einen Türrahmen hat, oder eine Tür hat, aber das ganze Ding gerne 30 cm von der Tür entfernt in der Luft haben möchte, zum Beispiel. Und das kriegt man damit hin. Und das ist so vom Gelenk her, also ich nenne es jetzt mal Schwanenhals, schlauchartige Teil, das hält so ungefähr 1,4 Kilo, steht hier, also vertikale Last 1,4 Kilo, das ist also relativ robust, das Ganze. Mhm. Die Klemme, warte mal, ich drücke die jetzt mal so auf, so, also da musst du echt so ein bisschen Kraft anwenden, also die Klemme, die ist rattenstark
Kannst du deine Greifmuskulatur mit drin?
Ja, nicht nur das, sondern ich versuche gerade mal auf der anderen Seite, oh, ouch, meinen Finger reinzutun, das tut echt weh, also das
nicht.
Ding ist, das ist schon wieder raus, aber das ist so richtig stabil und du kannst dieses Ding verkürzen oder verlängern, wie du möchtest, das heißt, du kannst da Glieder rausmachen, reinmachen, kannst du so Ersatzglieder nachkaufen quasi und dann das Ding entsprechend dir anpassen.
Was für ein Anschluss ist denn auf der anderen Seite, um die Kamera dran zu kriegen?
Das ist ein ganzes System, dieses Dinkum Systems. Also das wäre jetzt das Simpelste, das Action Pod. Es gibt am anderen Ende zum Beispiel die Möglichkeit, über einen Gewindeadapter ein 3/8 Zoll Gewinde drauf zu machen. Es gibt sogar einen Adapter wohl für Mikrofonanschlüsse, also für ein Mikrofongewinde, wo man dann entsprechend, stell dir vor, du hättest das am Tisch, so als Podcaster-Mikrofon zum Beispiel.
Ja, ich überlege gerade, wenn du ein Gewinde hast, dann kriege ich ja wiederum zum Beispiel hier so einen Blitzschuh drauf, so ein Frio oder ähnliches und dann kann ich da ja auch Blitze draufstecken.
Genau, das kannst du. Es gibt dann noch weitere Bases unten, also so andere Mounts, die zum Beispiel auch eine Klemme haben, also das ist dann so eine richtige zum Festdrehen, so eine Metallklemme gibt es noch. Es gibt für oben sogar noch einem die Möglichkeit, so eine Lens-Shade drauf zu machen. Also stell dir vor, du machst unten die Klemme weg und machst stattdessen einen Hotshoe-Mount drunter. Das geht nämlich. Und dann oben, da wo die Kamera hinkäme, machst du keine Kamera hin, sondern so ein schwarzes Rechteck. Und jetzt kannst du das oben auf deine Kamera machen und kannst damit die Sonne abschatten zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es eine ganze Menge an lustigen Möglichkeiten. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding.
Oh mein Gott, Chris, das ist ja der Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn.
Was kostet denn das?
Also die kleine Version, ja, mit knapp 20 Zentimetern.
Das hört sich ja nicht so billig an.
Liegt jetzt bei 32,99.
Mm.
Oh, das ist noch okay, finde ich.
Was ist dabei?
Das ist dann das mit der Klemme und am anderen Ende der Anschluss und glaube ich so circa 18 Zentimeter lang ist das Ding.
Was für ein Anschluss?
Kamera.
Kamera.
Kannst direkt Kamera draufschrauben.
Okay.
Und wenn du zum Beispiel jetzt nochmal fünf Zusatzglieder dazu kaufen möchtest, dann kannst du die für irgendwie 12 Euro knapp dir holen.
Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche da das Gewinde, dass ich ein Frio draufschrauben kann.
Ja, das ist dabei.
Cool.
Da passt der Frio. Warte mal, ich habe doch hier noch einen kaputten Frio rumliegen. Warte mal.
Hast du aufgehoben?
Ja, ich habe den kaputten Frio hier. Ist drauf, fest.
Ja, ist doch geil.
Prima.
Ja, das ist eine coole Idee, weil es gibt ja so verschiedene Klemmen, wo du so Blitze draufstecken kannst. Das wäre dann ja eine schöne Alternative, weil ich glaube, ich weiß nicht, in welchem Preisrange die anderen so sind, aber das klingt erstmal fair.
Genau, holt euch das cool. Ding. Der Werbetext ist super. Action mit der DSLR. Dieses Zubehör sollte keinem Fotografen fehlen.
Ja denn,
haut rein. Also
holt euch 5%.
Genau, jede Bestellung, Gutscheincode HappyShooting2015 und dieses Ding ist das Action-Stativ von Dinkum und wir bedanken uns bei Enjoy Camera für die nette Unterstützung.
Sehr cool. Ja, der René hat uns einen tollen Link geschickt. Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris, als unregelmäßiger Hörer eures tollen HappyShooting-Podcast habe ich euch schon seit vielen Jahren hin und wieder im Ohr, meist während ich selber Bilder bearbeite. Vielen Dank für die gute Unterhaltung. Und nun hatte ich euch einige Monate aus den Augen verloren, aber beim Runterladen der aktuellen Folge nebenbei auch einen Tipp für euch. Ich hatte Ende Januar Dr. Sirks interviewt. Er ist wissenschaftlicher Leiter von OSIRIS, des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung. Damit ist jetzt natürlich nicht der ägyptische Gott gemeint, wo man sofort auch an eine Asterix-Folge denkt, bei Osiris, du bist ein Wildschwein, sondern das Kamerasystem der aktuellen Raumsonde Rosetta. Im Interview, also er hat das Interview gemacht und im Interview wurden Besonderheiten von Kameras an Bord von Raumsonden thematisiert und warum unsere Kameras da nicht funktionieren würden. Es geht sehr ins Detail, auch was die Besonderheiten des Sensors anbelangt und wie das Scharfstellen in Klammern nicht funktioniert. Ist aber hochspannend und vielleicht für eure Hörer auch interessant. Das Video geht knapp über eine halbe Stunde und ist auf YouTube über meinen Fotografiekanal zu finden. Da packen wir den Link in die Shownotes.
Sehr schön. Das ist sogar verkapitelt.
Verkapitelt. Wenn ich euch im Gegenzug irgendwo verlinken kann oder eine Zusammenarbeit sinnvoll erscheint, zum Beispiel ein Workshop in Dresden, waren wir schon mal, dann lasst es mich wissen. Euer Gelegenheitshörer René.
Sehr schön. Das ist interessant, weil die Kapitel, die sind dann so benannt. Es geht zum Beispiel einmal um Strahlung, dann um Erschütterungen, um den Thermalhaushalt, um die Schwerelosigkeit, um das Scharfstellen und so weiter.
Das sehr ist schick.
Ja, ich glaube, das muss ich mir angucken. Ich mag ja so Hintergrundgeschichten, mag ich ja total gern.
Ja, das klingt nach einer spannenden Abendunterhaltung.
Ja, der Dirk hat uns eine Mail geschickt. Hallo Boris, hallo Chris, in Klammer Cast in Alphabetical Order. Na, so geht das auch. Ich weiß, dass Timelapse-Videos schon etwas angestaubt sind, aber dieses ist schon etwas Besonderes. Zumindest braucht man eine eher lange Brennweite, um solche Aufnahmen zu bekommen. Liebe Grüße, Dirk in München. Ja, das ist ein Timelapse-Video, was aus mehreren Sachen besteht. Und zwar sind das Bilder vom SDO, vom Solar Dynamics Observatory. Das ist also eine Sonnenobservatorium und das ist enorm beeindruckend. Ich vermute, dass das tatsächlich was sagen Sie hier? Das SDO hat 2600 Terabyte Daten gesammelt.
Mhm.
Aha. Während es da so durch die Gegend fliegt und Bilder von der Sonne schießt und hier sind tatsächlich dann so Timelapses von irgendwelchen Ausbrüchen und irgendwelchen Feldlinien und sonst was. Das ist richtig geil, das Zeug.
Also, muss ich mir auch reinziehen.
Das musst du auf jeden Fall tun.
Wie lange ist das?
Ach, das geht 4,5 Minuten.
Minuten.
Und
was in der vierten Minute passiert, haben die Wissenschaftler nicht erwartet.
Und zwar bis 1080p. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mal ganz groß mache, dann Oh, sieht das geil aus.
4 Minuten 35.
Timelapse von Sonnenflecken aus der Nähe.
Ja, cool. Du sollst jetzt nicht das Video gucken, das kannst du nachher
Entschuldigung,
machen.
Ich muss das mal kurz verlinken hier. Das
geht auf jeden Fall schon mal danke, Dirk, für diesen Link-Tipp. Also Chris, hast du schon mal begeistert. Ich werde mir das später reintun müssen. Ich komme im Augenblick gar nicht hinterher. Ich habe so viel Zeug noch hier rumliegen. Keine Chance. Du hast noch was reingeschmissen. Das ist auch wieder so ein Selfie-Kram. Ist ein Kickstarter Hunde fotografieren? Ist das jetzt ein Selfie für Hunde oder was?
Genau. Wie machst du dann? Wie machst du Selfies mit dir und dem Hund oder Bilder vom Hund? Das Problem ist, also ich habe jetzt keinen Hund, ne? Kann das also nicht ausprobieren, aber ich halte es für sehr plausibel und es ist eine ziemlich simple, aber gute Idee, finde ich. Stell dir vor, wie kriegst du denn, also du willst einen Hund fotografieren.
Ja.
Und da willst du natürlich möglicherweise, dass der Hund auch zur Kamera guckt.
Ja.
Mhm. Oder willst ein Selfie machen mit dem Hund.
Und ja.
Dann hältst du die Kamera am Arm und dann guckt der Hund natürlich irgendwie zu dir und nicht zu dieser blöden Kamera.
Okay. Kannst natürlich ein Leckerli dran machen.
Genau, und so ähnlich ist das. Die haben jetzt tatsächlich hier als Kickstarter-Projekt vorgestellt eine Halterung, die du an dein Telefon machst, an dein Smartphone machst. Und in dieser Halterung ist ein Tennisball.
Ach ja.
Und Hunde lieben ja mal Tennisbälle.
Der Hund an sich mag ja Tennisbälle.
Naja, wenn der Hund immer wieder mal den Tennisball wiederbringt, dann schon. Und dann geben sie dir noch so einen Tennisball mit, so einen speziellen, der quietscht, wenn man draufdrückt. Und das siehst du halt in diesem Video. Lauter Hunde, die total begeistert hier dann immer auf den Tennisball, der direkt neben der Kamera sitzt, schauen. So aufmerksam.
Und wie verhinderst du, dass er dann zum Ball springt und das Handy frisst?
Und dann dir dein neues iPhone klein kauft. Ja, das soll aber ja angeblich wasserdicht sein. Das geht dann schon. Also das soll auch hundesabberdicht sein. Nee, das Interessante ist, das ist jetzt noch, wo wir das aufnehmen hier, 17 Tage, läuft das schon. Die wollten irgendwie 7.000 Dollar und haben jetzt schon das Ganze verdreifacht.
Sind ach
bei 21.000, ja.
Okay.
Und du kriegst den, glaube ich, ab Selfie Super One Pooch Selfie Smartphone Attachment für 7 Dollar. Kriegst das schon.
Ja, ich bin in der falschen Branche.
Hunde haben und ein Stück Plastik kaufen wollen, mit dem sie einen Ball an die Kamera machen können.
Ja, dann baue ich jetzt das Pferdeselfie. Kickstarter.
Da machst du dann was hin? Zuckerle, oder?
Das werde ich jetzt nicht verraten.
Oder eine Plastikmöhre.
Möhre geht immer gut, auf jeden
Bis
Fall.
Bis das Pferd das spitz kriegt und dich dann beißt.
Ja, dich vielleicht. Ja. Lass uns mal in die Medien gucken. In Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde würde ich sagen, lass uns mal Twitter nehmen und den Rest in der nächsten Sendung abarbeiten.
Genau, weil wir nehmen ja gleich noch eine auf. Der Henning McNing habe letztens Fotos im Netz ausdrucken lassen, waren viel dunkler als am PC. Muss ich jetzt Monitor kalibrieren?
Vielleicht die Helligkeit einstellen. Vor allen Dingen aber berücksichtigen, dass Bilder, die gedruckt werden, natürlich ein völlig anderes Farbschema haben als die, die angezeigt werden am Bildschirm. Also Stichwort ist da additiv und subtraktiv. Am Monitor leuchten die Farben ja und wenn alle zusammen leuchten, wird es weiß. Gedruckt wird aber, wenn alle Farben übereinander liegen, schwarz. Jetzt mal vereinfacht gesagt, es gibt natürlich noch eine extra Schwarzfarbe, aber es wird halt dunkler, wenn alles übereinander gelegt wird. Und das führt schon zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und in der Regel ist ein Print erstmal dunkler als das, was du am Bildschirm siehst. Was auch oft damit zusammenhängt, dass die meisten Monitore viel zu hell eingestellt sind.
Deutlich.
Da hast du ja mal so einen schönen Trick gehabt mit einem weißen Blatt Papier und dem Helligkeitsregler, ne?
Also das mache ich tatsächlich. Oft, wenn ich arbeite, dann passe ich den Monitor zumindest ein Stück weit an die Raumhelligkeit an. Das heißt, wenn ich jetzt in einem düsteren Raum sitze, dann wird der Monitor entsprechend düster gemacht. Und das ist relativ einfach zu machen, indem du mal neben den oder so knapp hinter den Monitor so ein Blatt Papier hältst und dann einfach mal versuchst, die Monitorhelligkeit ähnlich hell einzustellen wie das Blatt Papier. Und das ist gar nicht so leicht, das kommt einem extrem dunkel vor. Das heißt, wenn man mit hellem Bildschirm arbeiten möchte, dann sollte zumindest die Wand hinter dem Bildschirm auch einigermaßen hell sein, damit man dann so den Kontrasteindruck so ein bisschen gut hat. Das ist so wie das Problematische, ich schaue jetzt fern und das mache ich aber in einem total dunklen Zimmer. Dann hast du natürlich einen riesen Kontrast zwischen Umgebung und Fernseher und das verfälscht halt
den kompletten Eindruck. Man lässt sich dann total täuschen, ja.
Ja, und deshalb, ich glaube tatsächlich, dass es oft daran liegt, dass der Monitor deutlich zu hell eingestellt ist, ja.
Und ich habe mal in einem Lightroom-Fototipps-Podcast, ich weiß nicht mehr, bei welchem es war, es kann der sein, von Matt
Kloskowski.
Kloskowski heißt er, genau. Es kann sein, ich kann mich aber auch irren, dass es ein anderer war, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da wurde jedenfalls auch gesagt, da hat jemand sich einen Printanbieter eben rausgesucht, der eine gute Qualität soweit liefert, hat dann einfach mal so 2-3 Bilder da testdrucken lassen mit eben Einstellungen, die er sich da auch gemerkt hat, also beim Export seiner Bilder, und hat dann eben geschaut, ah, okay, die sind mir einen Tucken zu dunkel rausgekommen, und hat sich dann ein Preset gebastelt für Lightroom, wo er einfach gesagt hat, okay, ich mache jetzt hier einfach nochmal die Exposure plus irgendwas oder ein bisschen die Schatten plus irgendwas. Das hat er sich also einmal so eingestellt, dass das Bild nicht mehr so ist, wie er es jetzt am Computer zeigen würde, also wenn er das online stellt, aber so ist, dass es, wenn er es zur Druckerei schickt, dann hell genug rauskommt. Da hat er also quasi nochmal eine Korrektur gehabt, irgendwie so ein Wert, so nochmal irgendwie, weiß ich nicht, so Schieberegler plus paar Pixel irgendwie nach rechts und sich das Ganze abgespeichert. Und dann konnte er dann zukünftig immer sagen, so jetzt will ich diese 5 Bilder zur Druckerei schicken, hat sich da eine Selektion draus gemacht und hat dann virtuelle Kopien für den Print angelegt und diese virtuellen Kopien dann nochmal durch dieses Preset geschlagen und dann die helleren Versionen exportiert. Das soll seiner Meinung nach ganz gut funktioniert haben.
Ich meine, es spricht ja nichts dagegen, wenn man die Bilder dann am Bildschirm ein wenig heller macht und dafür den Bildschirm etwas dunkler gleicht, sieht das ja aus. Und ich glaube, sinnvoll ist es dann einfach auch, wenn man jetzt nicht unbedingt anfangen will zu kalibrieren, dass man einfach mal schaut, wie die Bilder bei anderen aussehen oder auf dem iPhone oder auf dem Android-Phone oder bei der Arbeit oder so. Dann, wenn man das auf mehreren anderen Monitoren überprüft, dann könnte man möglicherweise schon eine Idee dafür bekommen, ob das jetzt funktioniert oder ob es nicht funktioniert oder ob das zu hell oder zu dunkel ist. Habe ich früher beim Musikmachen genauso getan, beim Musikmischen.
Auf verschiedenen Anlagen.
Erstmal ins Wohnzimmer damit und dann noch ins Auto und geguckt, ob das gehört, ob sich das dann gut anhört bei allen. Und wenn nicht, dann musste ich dann nochmal ran, bis ich dann irgendwann richtig gute Boxen hatte und dann war das auch wieder gegessen. Aber man kann es natürlich echt durch das häufige Überprüfen auf anderen Medien kann man es auch tun.
Yep. Tja. So. Und Danny, der @flashover bei Twitter, hat einen Tipp. Und zwar gibt's vom 9. bis 18. Oktober in Berlin das Festival of Lights. Das findet ihr unter festival-of-lights.de. Und da schreibt, das gibt sicher ein paar gute Bilder.
Ja, das ist in Berlin und da sind dann wieder, wohl seit 10 Jahren gibt es das schon, diverseste Lichtkünstler, Projektionen, 3D-Video-Mappings, Leuchtinstallationen und so weiter. Also wer gerne buntes Kunstlicht an Plätzen mag, wo es normalerweise keines gibt, ist da mit Sicherheit ganz gut bedient. So.
Jawohl.
Das war's. Jetzt will ich aber wissen, was das für eine Roboterkamera war.
Der Uwe hatte das hier geschickt.
Ja, Sau. Ich glaube, das war das Einschaltgeräusch. Dieses Kling.
Mit Sicherheit. Also das ist so ein Hörbeispiel, wo ich es halt faszinierend finde, wie weit die Technik gediehen ist und mich wundert das Jahr, aus dem es ist. Ich kann gar nicht so weit zurückdenken, dass das so eine Technik zu dieser Zeit noch gab. Er schreibt nämlich hier, hallo Boris, hallo Chris. So, da es ja den Aufruf gab, mal neue Geräuschrätsel einzusenden, hier ein Beitrag von mir. Dabei handelt es sich um eine Sony Mavica MVC FD-80-1 von 1998.
Das ist die mit dem Diskettenlaufwerk.
Ja. Und er sagt, was ihr hört. Erstens das Einschalten der Kamera. Das Einlegen der 3,5 Zoll Diskette. Kalock. dann Bild 1 fokussieren, piep, piep, auslösen und das anschließende Speichern des Bildes auf Diskette, Bild 2 fokussieren, auslösen und das anschließende Speichern des Bildes auf Diskette und dann noch ausschalten.
Da sie offensichtlich zum Laufen bringt, gehe ich mal davon aus, dass sie mit normalen Batterien läuft und nicht mit irgendeinem Spezialakku.
Offensichtlich.
Wo es das Ladegerät nicht mehr dazu gibt. Das Ding hat immerhin 540 Gramm auf die Waage gebracht, also ein gutes halbes Kilo. Nicht schlecht. 1 Pfund Kamera, bitte.
Wahnsinn. Und mir war jetzt nicht bewusst, dass 1998, ich meine, da hatten wir schon Windows 98. Ja? Mhm. Mir ist nicht bewusst, dass zu dieser Zeit Digitalkameras so mit Diskettenlaufwerk unterwegs waren. Hatten wir da nicht schon Speicherkarten? Gab es das, ja, das 98 noch nicht?
Das war natürlich die einzige, glaube ich. Ich glaube, nur Sony hat das damals gemacht. Und die haben... ja, ich weiß nicht.
Ich meine, auf der anderen Seite...
Hatten sie wahrscheinlich ihren Memory-Stick, hatten die den? Na, den mussten sie auch schon haben eigentlich, 98. Ja, da gab es den schon.
Ich weiß es natürlich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil wenn ich so
richtig... Also halt zu teuer, ne? Disketten waren billiger und du konntest dann halt einfach immer neue kaufen und reinschieben.
Also als wir in Schottland unterwegs waren, wie gesagt, diese Pentax Optio 330, die ich hatte, das war ja auch noch so State of the Art. Das war aber schon in den 2000ern. Das war irgendwie... Oh, ich muss mal gucken, wann das war. 2002 oder 2005. Nee, 2005 nicht, muss 2002 gewesen sein. Ah, das kann natürlich schon sein, aber das ist so, boah, die Technik entwickelt sich rasend schnell und man kriegt es gar nicht mit, wenn man ab und zu mal wieder zurückguckt.
Ja, verrückt. Und Nachtrag nochmal zu dem Festival of Lights, der David im Chat sagt, das wird von Jahr zu Jahr voller. Und vor dem Festival of Lights gibt es immer im Oktober davor die Aktion Berlin leuchtet. Also auch da wird es wohl schon irgendwie hell und bunt werden.
Als wenn sonst keine Lichter in Berlin wären abends.
Ja, nachts machen die doch immer die Bürgersteige hoch.
So in genau, in Berlin ist ja nichts los abends. Ne?
Nee, ist es ja nicht. Nee. Berlin ist ja tot.
Total. Gut. Ja, das soll es gewesen sein, würde ich sagen.
Wir sind durch mit der 424, wünschen euch was.
Freunde der Nacht.
Ja, ab nächste Woche gibt es dann ein paar voraufgenommenen Sendungen, die sind aber trotzdem cool und ja, hört dann trotzdem mal rein.
Wir sind auf die Kommentare gespannt.
Und wie? Bis dann, macht's gut.
3, 2, 1. Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.